Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Mit dieser wunderbaren Aussage, die über unseren Herrn Jesus gemacht wird, möchte ich Sie ganz herzlich zu dem Gottesdienst heute Morgen bei uns begrüßen. Und ich freue mich, dass das Haus voll geworden ist. Wir grüßen besonders Ehepaar Parzani in unserer Mitte und sind dankbar, dass Herr Parzani uns heute Morgen den Gottesdienst, die Predigt halten wird und freuen uns darauf. Wir beginnen mit einigen Strophen von dem schönen Morgenlied Die güldne Sonne, 346. 346 und singen die Strophen 1 bis 4. Als Schriftlesung hören wir einige Verse aus Psalm 149. Halleluja, singet dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions seien fröhlich über ihren König. Sie sollen loben seinen Namen im Reigen, mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er hilft den Elenden herrlich. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass wir dich jetzt miteinander loben dürfen. Dich, den großen Herrn, den Allmächtigen, der über allem thront, dass wir aufschauen dürfen zu dir. Du bist unser Schöpfer und du hast diese Welt schön gemacht für uns. Wir möchten dich loben, dass du Wohlgefallen an uns hast, darüber sind wir so froh. Durch dich dürfen wir zum Vater kommen, haben Heimatrecht im Himmel. Herr, wir danken dir, dass wir jetzt heute Morgen unter deinen Augen zusammen sein dürfen. Du siehst jeden Einzelnen von uns. Wir danken dir, dass wir in einem Land leben können, in dem Frieden herrscht, in dem keine Bomben fallen. Wir danken dir, dass wir uns in Freiheit treffen dürfen, einander sehen können und miteinander auf dich hören. Wir brauchen dein Wort. Wir bitten dich um ein offenes Herz. Wir bitten dich um deinen Segen, auch für Herrn Parzani. Herr Jesus, danke, dass du in unserer Mitte bist und danke, dass du auch das hörst, was wir in unseren Herzen im Stillen zu dir bringen. Du erhörst unser Gebet, darum kommen wir zu dir. Amen.
Grüß Gott, wir lesen die Bibel. Heute Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Wir haben gestern Abend begonnen damit und wollen die ganze Woche Stück für Stück lesen. Heute habe ich ein echtes Problem. Heute Morgen habe ich nämlich einen mächtigen Block, der an sich zum Vorlesen schon viel Zeit braucht und ich ohne Schwierigkeit, jetzt kriegt die Schwester Magdalene gleich das Zittern, ohne Schwierigkeiten 3 Stunden drüber predigen kann. Aber ich habe nur 25 Minuten. Ob wie das gut geht, wir werden es sehen. Wir lesen einfach. Es beginnt in, wenn Sie eine Bibel dabei haben, da hinten ist das Spiegel oder so, es geht da endlos weiter, da hinten in 4, 5 Säle. Ja, wir winken wenigstens. Herzlich Beileid, ja. Das ist ja wirklich was. Also, ja, da, Sie müssen gute Augen haben, wenn Sie von da hinten hier was sehen können. Da sind Sie bei der eigenen Bibel besser aufgehoben. Also für die anderen wird der Bibeltext auch hier vorne erscheinen auf den Leinwänden. Kolosser 1, ich lese auch Stück für Stück und kommentiere es etwas Stück für Stück. Und ich habe mich so gequält, habe gedacht, an jedem Satz möchte ich hängen bleiben. Na, ich höre jetzt mit den Vorreden auf, sonst stehle ich mir selber die Zeit. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Also der erste Punkt ist, Paulus hat Grund zum Danken für die Gemeinde. Grund zum Meckern über die Gemeinde hat man immer. Da könnte ich 5 Stunden drüber reden, wenn ich sagen sollte, was mir an meiner Kirche nicht gefällt und warum ich hier verzweifle darunter. Das baut niemanden auf, das hilft niemandem weiter, das macht alle nur noch knurriger. Und der Paulus fängt auch in jedem seiner Briefe, außer im Galaterbrief, in jedem seiner Briefe, wo er auch einiges zu kritisieren oder wenigstens zu warnen hat, auch im Kolosserbrief, geht es um sehr, sehr schwierige Gefährdungen der Gemeinde, über die er reden muss. Er beginnt mit dem Dank. Ja, wofür? Für das Wunder der Gemeinde dankt er. Und zwar für das Wunder einer gesunden Gemeinde. Er hat sie selber nicht gegründet, er hat sie selber noch nicht gesehen. Epaphras, ein Mitarbeiter, hat sie gegründet, er schreibt ihn, hat viel berichtet von, warum sage ich, das ist eine gesunde Gemeinde? Weil er dankt dafür für 3 Elemente, die diese Gemeinde kennzeichnen. Wir haben gehört von eurem Glauben an Christus Jesus. Also nicht irgendein Glaube. Sagen ja viele, ich glaube auch an Gott und Gott ist der Wald oder irgendwas oder sie selber oder ein Gefühl. Nein, nein, an den Messias, hier steht ausdrücklich Christus vorne, damit wir nicht vergessen, es ist kein Name, sondern ein Titel. Es ist Glaube an den Christus, an den Messias. Jesus ist der Retter und ihm wollen wir vertrauen. Und dass das eine Wirkung hat sofort, hat er berichtet bekommen, Liebe zu allen Heiligen. Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Also gestern Abend haben wir darüber gesprochen, Heilige sind alle Menschen, die Vergebung der Sünden durch Jesus annehmen und zu Jesus gehören. Keine Bezeichnung von moralischer Fehlerlosigkeit, sondern Zugehörigkeit. Ein Heiliger ist ein Mensch, der exklusiv und ganz und gar zu Jesus gehört. Deshalb werden alle Christen im Neuen Testament gegrüßt als die Heiligen. Grüße Sie die Heiligen, wenn Sie zu Jesus gehören, Vergebung der Sünden angenommen haben, sind Sie ein Heiliger, eine Heilige. So, und das Qualitätsmerkmal einer gesunden Gemeinde ist, dass sie nicht nur individualistisch, ich glaube an Gott, ich und Jesus und wir und unsere Gemeinde oder Gemeinschaft, sondern sie wissen, der Herr hat sein Volk in der ganzen Welt, in allen Sprachen und Kulturen, das ist das, die Schönheit jedes Sonntags, dass wenn die Sonne aufgeht, irgendwo längst vor uns ist es ja schon im Osten passiert, haben sie in Japan angefangen und Polynesien und dann nur Asien und jetzt, wir sind so dran jetzt dann und dann geht's nach Amerika und nach Nord- und Südamerika und weiter. Und die Gemeinden stehen auf und loben Gott und preisen Jesus und es ist ein Leib, es ist ein Leib. So verschieden wir sein mögen, wo die Liebe zu Jesus brennt und er als der Herr anerkannt wird und er als der Retter geglaubt und verehrt wird, da sind die Heiligen. Und das Kennzeichen gesunden Glaubens ist, dass man nicht so einen Horizont hat, der so um sich selbst und seine eigene Firma kreist, sondern der eine große Liebe hat zu allen Heiligen. Und das ist toll, deshalb sind die Christen sind immer an Geografie interessiert gewesen und die kannten Völkernamen, wo die anderen nie gehört haben und beten für Gruppen, Und so, das ist ein typisches Kennzeichen eines gesunden Glaubens. Sie können mal gucken, wie weit Ihr Horizont ist, da messen Sie dran, wie gesund Ihr Glaube ist. So, also Liebe zu allen Heiligen. Und jetzt ist interessant, die dritte Qualitätsmerkmal, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Er sagt, dieser gesunde Glaube an Jesus und diese weltweite Liebe zu allen Heiligen, die nährt sich eigentlich aus der Tatsache, Jesus kommt. Um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist. Hoffnung kann man verstehen als ein Wort, ich habe Hoffnung, also meine Haltung. Da sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt, also ich hoffe immer noch, dass es besser wird oder so. Das ist die Haltung. Oder Hoffnung kann man beschreiben als, worauf hoffe ich? Was ist der Inhalt? Hier ist die zweite Bedeutung. Hoffnung, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Gottes neue Welt, in der alle Tränen abgewischt werden, in der kein Schmerz sein wird, keine Sünde mehr sein wird, die Gerechtigkeit wohnt, Jesus die Mitte ist und die liegt für uns in Gottes unsichtbarer Welt bereit. Wir sind unterwegs dahin und wir warten, dass er kommt. Und wir freuen uns darauf, dass er kommt. Und diese Gewissheit gibt uns Feuer heute, umso heftiger Jesus zu vertrauen, umso mutiger weltweit die Gemeinschaft der Christen zu leben. Also, das ist ein, und Paulus sagt, das ist toll, das ist ein Wunder, das kann kein Mensch machen. Das schenkt Gott, ihr seid ein Geschenk. Und deshalb danke ich dauernd, wenn wir beten, danke ich für euch. So. Das Zweite, wir lesen weiter. Zweiter Punkt ist, wir lesen, wie das Evangelium wirkt. Von Vers 5 bis 8, von ihr, von der Hoffnung, die für euch im Himmel bereitet ist, hat er, von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst, von dem Tag an, da ihr es gehört habt und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht. Da steht griechisch sogar das Wort Mitsklave. So haben sich die, wir sind frei durch Jesus, aber wir sagen von uns gerne, wir sind nicht so einfach die Mitläufer, sondern wir wollen total Jesus zur Verfügung stehen zum Dienst. Deshalb nennt Paulus sich Mitsklave und den Epaphras sagt er, das ist seine Würde. Er ist mit mir zusammen, wir gehören mit Haut und Haaren diesem Jesus und möchten nichts anderes als ihm dienen und euch durch ihn und seinen Willen. Also, wir haben gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener, hier steht im Griechischen das Wort dann Diakon, Diakonos, Diakon, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Nun ist das interessant, in diesem Satz wird vom Evangelium geredet, dass es ganz eigenständig wirkt. Ja, nicht wahr? Das Wort, das zu, es ist zu euch gekommen, es bringt in aller Welt Frucht und es wächst auch bei euch von Tag zu Tag. So, das Evangelium ist eigenständig wirksam. Das finde ich immer toll. Der Herr macht es selber. Deshalb beißt er keine Maus einen Faden von ab und braucht keine Sorge zu haben, dass das verstummt. Das Wort Gottes ist frei und es läuft. Das ist in Corona-Zeiten gelaufen, wo man wer weiß, was verboten hat. Es läuft in Ländern, in denen die Polizei alles verbieten soll. Und verrückterweise läuft es heute, besonders in den Ländern, am heftigsten, wo die Regierungen am intensivsten es verbieten wollen. Das Evangelium ist eigenständig, das Wort Gottes ist frei. Dann braucht es uns doch gar nicht. Ja, das ist die Gnade Gottes. Das Wort Gottes ist frei, aber Gott will, dass wir ihm dienen. Das Evangelium wird durch treue Diener gelehrt. Paulus hat sich selber als einen solchen Diener bezeichnet und sagt, Epaphras, der irgendwann bei Paulus zum Glauben gekommen war und dann in seine Heimatgegend zog und das Evangelium dort verkündete und Gemeinden unter anderem in Kolosse gründete. Treue Diener sucht das Evangelium. Und von der Hörerseite heißt es da, und ihr habt es gelernt. Ja, kann man das Evangelium lernen? Es geht doch nicht nur ums Auswendiglernen von irgendwelchen Worten und Formeln, sondern es geht doch darum, dass wir wirklich von Herzen ergriffen werden, unser ganzes Leben dadurch bestimmt wird. Ja, völlig klar, kommt ja auch gleich, wird gleich auch thematisiert. Aber das Evangelium hat auch einen Inhalt. Jesus ist das Evangelium. Und wenn man ihm vertrauen will und wenn man entscheidet, sich ihm zu vertrauen, muss man wissen, wer er ist. Das ist kein blinder Glaube, kein dummer, törichter Glaube. Es ist kein dumpfes Gefühl, wie heute viele Leute meinen, sondern es ist ein informierter Glaube. Wir glauben Jesus, weil wir wissen, wer er ist. Und das haben die gelernt. Epaphras hat die Geschichten von Jesus erzählt, so wie er sie von Paulus und von anderen gehört hat. Was er getan hat, das, was wir in den vier Evangelien lesen. Die haben das einfach erzählt, zitiert, was Jesus gesagt, was er getan hat, wie er sein Sterben, sein Auferstehen, hat das alles erzählt. Sie haben es gelernt und haben gesagt, dem wollen wir folgen. Und der lebt heute, wir lernen ja nicht nur Geschichten von irgendeinem, der vor Anno Tobach gelernt hat, sondern der lebt und heute begegnet er uns und wir dürfen wissen, wer er ist. Also beides. Ich finde das so wichtig. Das Evangelium ist eigenständig, es ist unterwegs und wirkt und bringt Frucht und es wächst. Hoffentlich auch bei uns, deshalb feiern wir jeden Sonntag Gottesdienst und lesen jeden Tag die Bibel, weil wir wissen, wir brauchen es, dass das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit, wie es hier das Evangelium genannt wird, in uns wächst. Es soll Raum haben. So. Und zugleich, das sind zwei Seiten der gleichen Münze. Also nein, nur beide Seiten, ist nicht entweder oder, entweder das Evangelium geht alleine, eigenständig, oder Menschen müssen es verkünden und lehren oder lernen, sondern beides gehört zusammen. Es ist eigenständig, souverän, handelnd und Gott braucht treue Diener, die es lehren, verkünden und Hörer, die es lernen. Und als drittes lernen wir jetzt in diesem Textabschnitt, Paulus gibt einen Gebetsbericht. Er sagt, wofür er betet und Fürbitte tut für die Kolosser. Vers 9 bis 11. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten. Jetzt ist hochinteressant zu lesen, wofür. Wir beten natürlich auch für andere Leute, sagen, segne sie, pass auf sie auf, lass ihnen gut gehen. Ich finde es manchmal gar nicht so einfach, jetzt im Einzelnen zu sagen, wofür soll ich jetzt beten, was ist nötig? Gott weiß es hoffentlich, aber Paulus sagt hier ausdrücklich, wofür er betet und erklärt damit in diesem Gebetsbericht den Kolossern, was ihm wichtig ist für ihr Leben jetzt. Also, man erwartet vielleicht, dass ihr geschützt werdet und die Leute euch nicht Böses tun und ihr bewahrt bleibt und so, kommt aber alles gar nicht vor. Wofür betet ihr? Wir bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens, also Gottes Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Also es geht wieder um Erkenntnis. Gottes Willen besser kennenzulernen. Ja, okay. Ist toll, wenn Menschen sich bekehren zu Jesus. Und manche, die heute sich bekehren zu Jesus, hatten auch irgendwie schon Informationen. Ich war in einer christlichen Familie oder in einer Gemeinde was gehört. Manche Informationen sind da. Nicht alle fangen dann bei Null an vom Wissen her. Aber immer mehr Menschen heute, beobachte ich, fangen bei Null an, wenn sie sich von Jesus bekehren. Und deshalb ist das Kennzeichen lebendigen Christseins, ist, dass sie jetzt lernen wollen und hoffentlich auch wachsen darin, Gottes Willen besser zu erkennen. Das ist in jeder Zeit damals wichtig gewesen und wird heute immer wichtiger, weil in der Regel Christen, Jesusleute, in einer Umwelt lebten, in der die meisten Menschen nach total anderen Wegweisungen Moral oder so leben. Also die meisten Menschen in der Welt leben zum Beispiel heute in Gesellschaften, in denen die Polygamie, also dass ein Mann mehrere Frauen hat, Gesetz, Recht und Gesetz ist. Und wenn sie sich zu Jesus bekehren, dann gilt trotzdem ein Mann und eine Frau, lebenslang. Und das ist gar nicht so einfach, wenn sich so ein Polygamist bekehrt, der 5 Frauen hat. Ja, wie ist jetzt der Umgang? Das muss man ja auch sozial, kann man nicht einfach sagen, 4, ihr könnt jetzt verhungern gehen. Das haben die Gemeinden schon mit viel Mühe. Nun, wir leben jetzt zum Beispiel in einer Gesellschaft, in der es Gesetz und Recht ist und normal ist, dass wenn Frau und Frau, Mann und Mann heiratet, ist das auch eine Ehe. Steht nicht in der Bibel, ist auch völlig, hat auch nichts mit Gottes Wort zu tun, aber Demokratie heißt, eine Mehrheit bestimmt und die Mehrheit ist halt gottlos in unserem Land und die interessieren sich für Gottes Gebot nicht. Das ist aber nichts Außergewöhnliches. Christen haben von Anfang an in Gesellschaften gelebt, in denen ringsherum die große Mehrheit der Gesellschaft und Recht und Gesetz was anderes gefordert haben als Gottes Gebote. Und dann haben die nicht gesagt, ja, wir müssen aber sehen, wie wir jetzt zurechtkommen. Wir wollen doch Anerkennung in der Gesellschaft und gesellschaftlich relevant sein. Dann haben wir gesagt, Jesus ist der Herr. Und ihm folgen wir und wir tragen die Kosten. Das war nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, wenn sie gegen den Strom der Gesellschaft, nicht nur, dass man wie heute lächerlich gemacht wird und geächtet wird, es hatte berufliche Nachteile, man wurde wirtschaftlich geschnitten, Geschäftsleute konnten bestimmte Geschäfte nicht mehr machen, wenn sie nicht mehr den Spielregeln der herrschenden Religion ringsrum und Moral folgten. Naja, und das ist eigentlich normal. Heute sehe ich, wie manche Christen erschrecken, dass ihnen das drohen könnten, wenn sie das Wort Gottes ernst nehmen. Das sage ich denen, habt ihr die Bibel eigentlich nie gelesen? Das ist normal. Nirgendwo ist uns versprochen, dass wir, weil wir Jesus folgen, gesellschaftlich Applaus bekommen und alle Vorteile serviert bekommen. Wenn ihr das geglaubt habt, habt ihr die Bibel offensichtlich nie gelesen. Also, und deshalb freut sich natürlich der Paulus und betet dafür. Das war nicht selbstverständlich. Heidnische Umgebung, andere Orientierung. Ich bitte dafür darum, dass ihr erfüllt werdet, dass da mehr wird, bessere Erkenntnis des Willens Gottes in aller göttlichen, geistlichen Weisheit und Einsicht. Das heißt in diesem Fall gleich, Weisheit ist in der Bibel immer nicht nur Kopfwissen, sondern Praxiswissen. Wie gestalte ich das Leben? Weisheit ist in der Bibel, lesen Sie Sprüche, Weisheit ist immer Alltagsweisheit, ist nicht nur intellektuelles Wissen im Kopf. Und da haben manche bei uns ein Problem, dass sie in der Theorie haben sie einen Wasserkopf, sie wissen ganz viel, aber kriegt es nicht ins Leben. Man sollte, das hat aber überhaupt gar keinen Wert. Wir haben heute keinen Erkenntnismangel, sondern wir haben einen Umsetzungsmangel. Es liegt nicht daran, dass wir nicht wüssten, viele Leute nicht wissen, auch die Christen nicht wüssten, was Gottes Wille wäre. Es liegt an der Bereitschaft und an der Fähigkeit, es umzusetzen. Und deshalb sagt Paulus nicht nur Erkenntnis, Fülle der Erkenntnis mehr und mehr, sondern auch Weisheit, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Merken Sie, das ist eine Fülle von Worten, die gehen aber immer um mehr erkennen, aber das ins Leben bringen, da soll was wachsen, so dass wir leben. Ja, was ist der Maßstab? Dass es dem Herrn Jesus entspricht. Dass es ihm Ehre macht, dass wir ihn damit preisen. So, das ist sein Gebet. Ziel, das ist Ziel der Fürbitte. Ich glaube, dass wir das übernehmen können für uns, dass für uns selber so gebetet wird, das brauchen wir. Dass wir füreinander so beten, dass das Ziel in und so. Also Paulus scheint es offensichtlich nicht vorrangig wichtig zu sein, Herr, schütze die Kolosser, dass das Leben nicht so anstrengend ist. Und hilf ihnen auch, dass sie gesund bleiben, nicht dauernd Zipperlein haben und ewig Zahnschmerzen. Wäre ja auch ein Gebetsanliegen. Und ich meine, wäre ja auch toll, wenn das erhört würde. Wer hätte uns schon gern Zahnschmerzen? Paulus sagt aber, das ist mir jetzt wirklich ehrlich gesagt nicht so vorrangig wichtig, sondern ich bete, das ist meine Fürbitte Ziel, dass er wächst in der Erkenntnis des Gottes und in der Umsetzung. Und in der Umsetzung. Also das war der Gebetsbericht vor. Er berichtet ja über das, dass er betet. Also er gibt einen Bericht über seine Fürbitte, die er regelmäßig praktiziert. Da können wir lernen für uns raus und sagen, aha, da betet der Apostel, dass das bei uns passiert. Ist das bei mir so? Mit dem Wachstum, ist mir das so wichtig, ist mir das so vorrangig? Und wir können lernen, ist das Ziel der Fürbitte, die ich für die Gemeinde tue, für andere Christen tue? Ist mir das wichtig in der Gemeinde? Da stehen auf Dauer, heißt es da noch. Also das könnte man alles nochmal, er sagt, dass das nicht nur je und dann, sondern dass auf Dauer das passiert, dass er wächst in Erkenntnis und gestärkt wird mit aller Kraft durch seine, dann heißt es zum Schluss, mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Also das ist ein so mächtiges Wort. Die Herrlichkeit Gottes ist die Offenbarungswirklichkeit Gottes. Er sagt, ich bete darum, dass das nicht irgendwie nur so intellektuell eurem Kopf Klick macht, sondern dass die Gegenwart des geoffenbarten Gottes in Jesus und im Heiligen Geist, wenn ihr das Wort Gottes lest und hört, dass diese Macht sich auswirkt in eurem Leben und ihr mehr erkennt und einfach den stärkeren Drang habt zu tun, in der Kraft des Heiligen Geistes, was Jesus will. Und das war das Dritte, ein Gebetsbericht. Und noch ein Viertes lesen wir hier im letzten Abschnitt für heute Morgen, in 12 bis 14, Anstiftung zum Dank. Am Anfang hat er gesagt, ich danke für euch, immer wenn ich für euch bete. Im Schluss dieses Abschnitts stiftet er die Kolosser zum Dank an und sagt ihnen, das sind ein paar Themen, für die ihr danken könntet. Was denn? Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Aufforderung zum Dank für das Vierfache, er nennt vier, die merken, wie reich das ist, wäre ganze Bibelarbeit wert. Diese vier Punkte jetzt, ich skizziere das nur, unterstreiche es. Das vierfache Wunder. Das erste Wunder, ihr habt eine Erbberechtigung verliehen bekommen. Also, der euch tüchtig, fähig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Also ihr gehört zu Jesus, jetzt und hier und heute. Aber ihr seid dadurch auch Erben und das Beste kommt, wenn ihr in Gottes Herrlichkeit kommt. Dann ist das ganze Reich Gottes und Gottes Gegenwart euer Schmerzen, Sünde, Tod hat keinen Spielraum mehr. Paulus gebraucht hier Vokabeln, die das alte Bundesvolk Israel kannte. Ja, das war unser Erbteil, ist das verheißene Land. In das werden wir geführt. Das ist seit Abraham die Verheißung und wird dann erfüllt. Das Land wird verteilt, das ist Erbteil Israels, die Stämme bekommen das Land zugeteilt. So ist vorbereitet im alten Bund und jetzt sagt Paulus, okay, das ist jetzt für euch im neuen Bund, ihr seid berufen, ja, jetzt euer Glaube rettet euch und ihr lebt jetzt mit Jesus, aber verliert euch nicht im Heute und hier, das Beste kommt, ihr seid erbberechtigt. Er geht auf die Zukunft Gottes zu, das Erbteil der Heiligen im Licht. Und ihr seid, zweiter Grund zum Danken, also Dank dafür erstmal, dass ihr Erben seid. Wenn wir dafür danken, dass wir Erben sind, eine Zukunft haben, dann richten wir unseren Blick auf die Zukunft. Ich sage mal, das ist eine der großen Nöte der Christenheit heute, dass wir sind wie alle. Corona-Zeiten haben es offenbart. Das Motto heißt, Gesundheit ist die Hauptsache und Sterben ist das Schlimmste, was passieren kann. Denn das ist der Totalverlust von allem. Paulus aber sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und dass Christen vor nichts anderem Angst haben, als dass sie sterben könnten an irgendwas und dass sie nicht nochmal nach Mallorca kommen in Urlaub. Ich sage nur, den Himmel will keiner, aber alle nochmal nach Mallorca. Da sind wir wie alle. Deshalb sagt der Paulus, habt ihr eigentlich nicht dafür gedankt, dass ihr das Erbteil der neuen Welt Gottes, in der die Tränen abgewischt werden, Gerechtigkeit wohnt, kein Schmerz und kein Leid und kein Sterben und keine Sünde mehr sind. Dankt für dieses Erbteil. Ja, Erbteil ist, wir haben es noch nicht, wir warten noch drauf. Aber ich gucke in eine Reihe Gesichter und weiße Häupter und mit 81 darf ich mir so unspektierliche Reden ja inzwischen leisten und muss da keine falschen Rücke. Wir stehen alle nicht an der Schwelle unseres Grabes nur, sondern an der Schwelle der Ewigkeit. Machen wir uns doch nichts vor und werden wir nicht zu Narren. Freude auf die Zukunft. Wer Freude auf die Zukunft hat, und der kann mit Mut auch in schweren Tagen bestehen. Die Alltagstüchtigkeit der Christen wächst aus der Zukunftshoffnung. Und je stärker ihre Freude auf die Zukunft, auf das Erbteil in Zukunft ist, umso tüchtiger sind sie im Alltag und deshalb mutiger auch in schweren Zeiten. Je geringer ihre Perspektive auf die Zukunft ist, umso mehr sind sie wie alle, die hoffnungslos sind und mit dem Rücken zur Wand sich wehren. Ach, jeder Tag ist wieder eine Scheibe von der Wurst der Hoffnung abgeschnitten und da bleibt nur so ein jämmerliches Zipfelchen. Wie erbärmlich. Ein Grund zur Dankbarkeit. Der zweite, errettet von der Macht der Finsternis. Paulus knüpft an die große Israelsbefreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Ja, jetzt durch Jesus, den Gekreuzigten, aus der Macht der Sünde und des Satans, hineingesetzt, das dritte versetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Sein Machtwechsel. Wir leben noch in dieser Welt, wir spüren noch, wie viel Sünde Satan Macht hat, rings in uns und auch in uns. Und uns immer wieder angreift, aber wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Unser Herr, der sagt, und zu mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, du gehörst mir. Fürchte dich nicht, was ist das für eine Verheißung? Das ist die Linie aus dem Alten Testament von König David. Jesus erfüllt, er ist der König aller Könige. Und dann sagt er als vierten Grund nochmal, in ihm, dem Sohn seiner Liebe, haben wir die Erlösung. Worin besteht die? Die Vergebung der Sünden. Ganz schlicht und einfach. Das Größte, das es gibt, ist Vergebung der Sünden. Und das brauchen wir jeden Tag. Und wir brauchen es bis zum letzten Atemzug. Ich werde nie vergessen, mein geistlicher Vater, Pfarrer Wilhelm Busch, erzählte vom Sterben seines Vaters, der ist auch Wilhelm Busch, Dr. Wilhelm Busch, Pfarrer in Frankfurt. Und als er im Sterben lag, war er noch relativ jung, 1921 war das, und hinterließ große Familie, war ein hoffnungsvoller Evangelist und Theologe. Und dann wurde er von irgendjemandem getröstet am Sterbenbett von der kommenden Welt der goldenen Gassen. Und dann hat er sinngemäß so gesagt, ach, lass mir das alles, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Vergebung der Sünden ist die kostbare Nahrung, von der ich lebe. Nichts Schöneres als Vergebung der Sünden. Ja, sagt er, mit Freuden sag Dank dem Vater. Nicht wahr? Erbberechtigt seid ihr, errettet von der Macht der Finsternis, versetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Und alles täglich geschieht's durch Vergebung. Anstiftung zur Dankbarkeit. Und wenn dieser Gottesdienst dazu dient, dass wir von Herzen voller Sehnsucht jetzt sind, in dieses Dank einzustimmen, dann war das die Wirkung des Evangeliums, das selbstwirksam uns vorwärts bringt, in uns wächst. Ich lade Sie ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dich und für dein Wort und für deine Gegenwart. Und dass du uns nicht aufgibst und dass deine große Liebe darauf brennt, dass wir in dir innerlich verbunden sind und dass das Vertrauen zu dir wächst, dass wir reifen. Hilf uns bitte, dass wir so leben, dass es deiner würdig ist und dass es dich ehrt. Vergib uns unsere Schuld und erneuere uns durch die Kraft deines Geistes. Und stärke uns die Neugier und den Hunger nach deinem Wort. Und wir bitten dich für unsere Gemeinden in unserem Land und weltweit, dass du dieses Wachstum gibst, der Erkenntnis deines Willens, dem Tun deines Willens. Und du weißt, wie wir leiden unter der Zerrissenheit, auch der Not, auch der Uneinigkeit in der Erkenntnis dessen, was dein Wort ist. Nimm dich deiner Herde selber an. Erbarme dich auch über all die Not der Menschen in den Kriegsnöten, in der Ukraine, aber auch in Syrien, auch in Ostafrika. Ach, du kennst all die Stellen dieser Welt, wo heute gelitten wird. Du kennst deine Leute in den Gefängnissen, die gequält werden um deines Namens willen. Stärke sie, umarme sie, lass sie deine Herrlichkeit sehen und wir danken dir, dass wir würdig sind, an einem Leib in dir mit ihnen verbunden zu sein. Wir bitten dich, dass wir selber dazu fähig sind und werden, deine rettende Nachricht weiterzusagen. Erneuere das in unserem Land. Lass uns miteinander das Gebet des Herrn beten, wer kann, möge dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen Platz nehmen, denn es gibt jetzt wichtige Ansagen.
Vielen Dank, Herr Parzani. Und wir wünschen uns Gnade zum Umsetzen Ihrer Predigt. Vielen Dank. Ja, und herzliche Einladung zu weiteren Vorträgen zum Kolosserbrief hier in unserem Haus. Ab heute Abend geht es weiter um 19 Uhr und dann Montag bis Freitag morgens 9.45 Uhr und abends 19 Uhr, außer am Donnerstagabend. Da sind Sie ja in Schwenningen bei den lieben Zellern und haben dort einen Vortrag mit dem Thema Ein Gott für alle. Ja, und außerdem können Sie Bücher kaufen von Ulrich Parzani bei uns in unserer Schriftenladen bei Schwester Waltraud vorne am Eingang, kann man es nachlesen. Ja, und dann bitten wir noch um den Segen.
Der kommt immer vom Herrn, aber die Schwester Doris hätte ihn auch sagen können. Aber ich sage ihn auch gerne. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.